Kapitel 6 Der Albtraum vom Küsschen-Smiley. Es ist Neujahr. Irgendwann am späten Vormittag, als wir nach einer durchfeierten Nacht und wenig Schlaf, etwas benommen, aber beseelt von der Party am Vorabend auf dem Sofa liegen. Das Frühstücksgeschirr steht noch auf dem Tisch, doch auf Wegräumen haben wir gerade keine Lust. Stattdessen wollen wir es uns gemütlich machen und uns von Netflix berieseln lassen. Alex steht noch einmal auf und geht kurz ins Bad. Da poppt auf seinem Handy neben mir eine Nachricht auf und ist für einen kurzen Moment auf dem Bildschirm zu sehen. Frohes neues Jahr, steht da. Der Absender ist Matteo, der Italiener, mit dem Alex vor ein paar Wochen sein allererstes Date hatte. Ich merke, wie sich mein ganzer Körper verspannt. Wie erstarrt schaute ich auf das Handy, wo eine Sekunde später noch eine weitere Nachricht von Matteo auftaucht. Ein Küsschen-Smiley. Das Smiley habe ich selbst schon hunderte oder wahrscheinlich tausende Male an Alex und Freunde und Freundinnen verschickt. Doch jetzt ist das etwas anderes. Etwas ganz anderes. Denn das ist nicht irgendein Smiley. Immerhin ist es das mit Kuss in Herzform. Ein Kuss, verdammt nochmal. Was hat das zu bedeuten? Warum schickt der Typ Alex so etwas? Meine gute Laune ist blitzartig dahin. Es ist, als hätte eine böse Fee ihren Zauberstab geschwungen und eine Ladung dunkler Gedanken über mir ausgeschüttet. Bumm! Alex und Matteo schreiben sich ausgerechnet heute, an Neujahr. An diesem Tag, der doch auch so etwas wie der Vorbote für die kommenden Monate ist. Ich bin fassungslos. Vor allem aber schwirrt mir der Smiley durch den Kopf, dem der Herzkuss aus dem verfluchten Grinsemund flattert. Doch nicht nur das. In meinen Gedanken ist es auch nicht nur ein einzelner Kuss. Stattdessen sehe ich Dutzende rote Küsschen und Herzen herumschweben. Plopp, plopp, plopp. Oh. Was ist da los? Läuft zwischen den beiden vielleicht mehr, als Alex mir bisher gesagt hat? Verheimlicht er mir etwas? Der Gedanke kommt wie ein Schock. Und aus beseelt wird wütend, verletzt und traurig. Als Alex ein paar Minuten später ins Wohnzimmer zurückkommt, sage ich nichts. Er merkt zwar, dass sich die Stimmung verändert hat und etwas nicht stimmt, doch ich wehre seine Nachfragen ab. Ich bin nur müde von gestern, entgegne ich barsch und lege mich auf die andere Seite des Sofas. Das plötzliche Gefühlschaos verwirrt mich. Ich brauche Ruhe und muss erst einmal selbst verstehen, was da los ist. In den folgenden Stunden kann ich an nichts anderes denken als an diese Nachrichten und was der verdammte Küsschen-Smiley alles bedeuten könnte. Irgendwann begreife ich dann endlich, ich bin eifersüchtig. Es ist dieses nagende, fiese Gefühl von Unsicherheit, diese diffuse und doch furchtbar bedrohlich wirkende Angst, dass ich das Wichtigste in meinem Leben verlieren könnte. Eine offene Ehe kann nicht gut gehen. Wie oft habe ich das gehört und als Panikmache von Nichtwissenden abgetan? Aber was wäre, wenn die mahnenden Stimmen doch recht gehabt haben sollten? Mir wird übel. Ich fühle mich ohnmächtig und hilflos. Das Gefühl ist mir komplett neu. Natürlich weiß ich, dass es Eifersucht gibt und was sie bedeutet, aber in Alex und meiner Beziehung hat das bisher nie eine Rolle gespielt. Wir waren sogar stolz darauf, denn unserer Ansicht nach machten sich andere Paare mit ihren Eifersüchteleien das Leben nur unnötig schwer. Eifersucht ist ein Zeichen von Liebe, hieß es dann oft. Was für ein Schwachsinn, fanden wir dagegen. Eifersucht engt ein. Es gibt doch auch andere Wege, jemandem zu zeigen, dass man ihn oder sie liebt. Ach, wenn das Leben doch immer so einfach wäre. Fast hätte ich über mich und meine Naivität gelacht. Doch nach Lachen ist mir wirklich nicht zumute. Denn jetzt hat die Eifersucht mich fest im Griff. Statt einfach so schnell wieder zu verschwinden, wie sie gekommen war, bleibt sie da. Und nicht nur das. In den kommenden Wochen wird sie immer mächtiger und macht sich in meinem Leben breit und breiter. Was zur Hölle ist hier los? Zuerst ärgere ich mich über mich selbst. Warum lasse ich mich überhaupt plötzlich von solchen Kleinigkeiten wie einer WhatsApp-Nachricht am Neujahrsmorgen aus dem Konzept bringen? Warum kann ich da nicht einfach drüber stehen? Außerdem muss ich mir eingestehen, dass ich doch nicht so anders und durchaus nicht über die Situation erhaben bin, wie ich immer gedacht habe. Auch du bist nicht immun gegen Eifersucht, egal für wie banal du sie immer abgetan hast. Wenn ich ehrlich bin, auf diese Erkenntnis hätte ich gern verzichtet. Life lesson learned. Vor allem aber merke ich schnell, dass mir solche Gedanken nicht helfen. Sie sorgen nur dafür, dass ich mich noch schlechter fühle als ohnehin. Ich liege eh schon winselnd am Boden, emotional zumindest. Da hilft es nicht, mir auch noch selbst eine reinzuhauen, indem ich mich für meine Gefühle kritisiere. Besonders unsinnig sind Ermahnungen wie »Hör auf rumzuheulen, reiß dich zusammen«. So einfach ist es eben nicht. Außerdem geht es mir dadurch wirklich keinen Deut besser. Glücklicherweise erinnere ich mich daran, dass mir meine Therapeutin vor Jahren einmal von den verschiedenen Ichs erzählt hat. Demnach rutschen wir in verschiedenen Situationen auch als Erwachsene immer wieder in die Rolle eines Kindes zurück oder in die von Eltern. Meine Selbstdiagnose ist eindeutig. Meine neue Eifersucht ist das hilflose Kind in mir, aber auch der kritische Elternteil. Was tun? Nimm dein Kind-Ich einfach mal in den Arm, statt mit ihm zu schimpfen, höre ich meine Therapeutin sagen. Es ist okay, dass du dich verletzt fühlst und dass du traurig bist. Ha, das hilft tatsächlich. Ich werde ruhiger und lerne, meine Gedanken und Emotionen zuzulassen. Allerdings ist das nur der erste Schritt. Denn die Eifersucht geht allein davon nicht weg. Sie ist hartnäckig und hat Durchhaltevermögen. Immer wieder passiert etwas, das mich eifersüchtig werden lässt. Meist sind es banale Dinge, die mich triggern. Alex geht mit einem Date im See schwimmen? Aua, ein Stich. Alex geht mit einem Date zu dem japanischen Restaurant, das auch wir einmal ausprobieren wollten? Noch ein Stich. Ich verstehe nicht, was mein Problem ist. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass jeder andere Leute treffen darf. Sex ist okay, ein Badedate aber nicht? Wie seltsam ist das denn bloß? Für mich ergibt das jedenfalls keinen Sinn. Was die Sache noch erschwert? Mit Alex spreche ich nicht darüber, sondern versuche, das alles mit mir selbst auszumachen. Immerhin weiß ich anfangs selbst nicht, was mit mir los ist. Und als ich es dann verstehe, ist es mir nicht nur vor mir selbst peinlich, sondern auch vor Alex. Wie soll ich ihm denn jetzt, wo wir beide schon seit einer Weile herumdaten, sagen, dass ich Probleme damit habe? Klingt das nicht irgendwie absurd? Außerdem weiß ich, dass Alex Eifersucht in Beziehungen immer für bescheuert gehalten hat. Da kann ich doch jetzt nicht genau damit um die Ecke kommen. Die Blöße will ich mir jedenfalls nicht geben. Schön blöd. Eigentlich habe ich ja längst verstanden, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und den anderen am Gefühlsdurcheinander teilhaben zu lassen. Nun aber brauche ich Zeit und vergrabe mich noch ein bisschen in meiner eigenen Gedankenwelt. Langsam gewinne ich Abstand und sehe nicht mehr nur all die vermeintlichen Ungerechtigkeiten und meine klaffenden Mini-Wunden. Ich bin kein Opfer, sondern habe mich selbst als solches inszeniert. Es ist ja nicht so, dass Alex mich getäuscht oder hintergangen hätte. Nein, ich habe der ganzen Sache zugestimmt und date selbst. Auch ich schreibe morgens noch im Bett eine Nachricht bei Tinder. Auch ich flirte. Auch ich freue mich, wenn ein Date eine Bar oder einen Treffpunkt vorschlägt, den ich noch nicht kenne. Warum gestehe ich mir diese Dinge zu, habe aber Magengrummeln, wenn Alex es ähnlich macht? Das ist irgendwie schief und klingt nach Doppelstandards, oder? Es vergeht noch etwas mehr Zeit, bis ich erkenne, nicht meine Eifersucht ist das Problem, sondern der Ursprung der Eifersucht. Denn ich habe Angst, dass Alex mit seinen Dates spannendere und aufregendere Sachen macht als mit mir. Vor allem habe ich Angst, dass er sie spannender finden könnte als mich. Was, wenn sie ihm wichtiger werden als ich? Mein Verhalten ist da sicherlich nicht hilfreich. In letzter Zeit hatte ich immer wieder schlechte Laune. Häufig kippte sie scheinbar aus dem Nichts. Und ich stichelte gegen Alex Dates. Ich fand Dinge, mit denen ich sie ins Lächerliche ziehen wollte. Grundlos und völlig übertrieben natürlich, das wusste ich selbst. Aber es schien, als sei ich in solchen Momenten fremdgesteuert. Wie lange wird Alex das noch so geduldig ertragen? Ist es nicht nur eine Frage der Zeit, bevor er genug von mir und meinen Launen hat und sich wen Besseres sucht? Was für ein beschissenes Gefühl. Überraschenderweise ist genau das der Wendepunkt. Denn so kann ich nicht weitermachen, sonst drehe ich durch. Also spreche ich Alex endlich an. Es kostet mich einige Überwindung, ihn in meine dunkle Gedanken- und Gefühlswelt mitzunehmen. Ich erzähle, wie das Chaos bei mir anfing, was ich gelernt habe und was mich noch immer verunsichert. Ich sage ihm, so toll das gerade alles für dich ist, verlier mich bitte nicht aus den Augen. Ich will, dass auch wir Neues machen und unser gemeinsames Leben nicht zur Routine und irgendwann langweilig für dich wird. Alex ist zwar etwas irritiert, dass ein Badedate oder die Wahl eines Restaurants mich so auffühlen können, versucht aber, auf meine Sorgen einzugehen. Gleich am nächsten Tag gehen wir daher nicht aus Gewohnheit zu unserem Lieblingsinder um die Ecke, sondern zu einem anderen Lokal, das ich schon häufiger vorgeschlagen habe. Es wird ein toller Abend. Wir haben viel Spaß miteinander. Die Leichtigkeit ist zurück. Geht doch. Alles Paletti? Denkste. So leicht ist das Problem natürlich nicht aus dem Weg geräumt. Ein paar Wochen lang klopfe ich mir zwar stolz auf die Schulter und beglückwünsche mich dazu, wie cool ich mit der neuen Situation umgehe. Alex hat ein Date und macht etwas Nettes? Schön für ihn. Von solchen Kleinigkeiten lasse ich mich doch nicht verrückt machen. Jetzt nicht mehr. Stattdessen gehe ich selbst auf Dates, knutsche mit anderen Männern und experimentiere herum. Ich bin schließlich eine selbstbewusste, moderne Frau, die sich nicht von gesellschaftlichen Normen einengen lässt. Ich genieße die Freiheiten, die wir uns gegenseitig geben und freue mich, wie gut wir als Paar damit umgehen können. Wie fantastisch es sich anfühlt, sich so vertrauen zu können. Ich genieße es, mit Alex in unserer eigenen Welt zu leben. Andere müssen nicht alles verstehen, was wir tun. Hauptsache, wir zwei sind uns einig und uns geht es gut. Ich bin so euphorisiert, dass ich wie mit einer rosaroten Brille auf einer flauschigen Wolke durch das Leben schwebe und nicht ahne, was noch auf mich zukommt. Denn einige Monate später endet meine Euphorie abrupt. Beim Abendessen guckt mich Alex ungewohnt ernst an. »Du, ich würde gerne mal etwas mit dir besprechen«, sagt er. »Bislang habe ich mich ja nur mit Männern getroffen. Jetzt möchte ich auch andere Frauen treffen.« Bam, das sitzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das erwischt mich eiskalt. Innerhalb einer Nanosekunde ist die verdammte Eifersucht zurück. Und noch größer, mächtiger und viel, viel beklemmender als zuvor. Es fühlt sich an wie eine Ohrfeige, die mir einmal links und rechts heftig über das Gesicht klatscht. Peng, peng.